Willkommen zu Digitalwandler, dem Podcast von CGI. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen der digitalen Transformation. Gemeinsam beleuchten wir, wie Technologien, Menschen und Prozesse zusammenfinden, um echten Wandel zu gestalten. Hier kommen Menschen zu Wort, die aus IT mehr machen als nur Technik, nämlich Fortschritt, der wirklich zählt. Viel Spaß mit der Folge!
Herzlich willkommen bei der neuen Folge unseres Podcasts Digitalwandler. Ich bin Philipp und will in diesem Podcast erfahren, wie es um die Digitalisierung in Deutschland steht. Dafür lade ich mir alle zwei Wochen Expertinnen und Experten ins virtuelle Studio ein, die mir meine zahlreichen Fragen zu Best Practices und ungenutzten Chancen der Digitalisierung beantworten, mir aber auch verraten, wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Heute geht es um das Thema Geschwindigkeit. Unternehmen stehen ja zunehmend unter Druck, Software schneller bereitzustellen. Es gab zum Beispiel den DORA-Bericht 2025, laut dem KI in der Softwareentwicklung hilfreich ist, aber zugleich auch Verstärker bestehender Stärken und Schwächen einer Organisation ist. Also das heißt, entscheidend ist demnach das zugrunde liegende organisatorische System. Und auch die Cloud Native Computing Foundation, also die CNCF, sagt, dass interne Plattformen die Arbeit von Produkt- und Anwendungsteams beschleunigen können, sofern sie gemeinsame Fähigkeiten, Prozesse, Policies und Technologien kuratiert bereitstellen. Und wie solche Plattformen aussehen können, wie Unternehmen diesem wachsenden Geschwindigkeitsdruck standhalten können und wie sich das auch etablieren lässt in der eigenen Organisation, darüber will ich heute mit Frank Rudolph und Dustin Augstein sprechen. Frank hat jahrelange Erfahrung im Projektmanagement im IT-Umfeld und agiert als AI-Lead im Defense-Sektor bei CGI Deutschland. Und Dustin ist Softwarearchitekt und unter anderem hat er viel Erfahrung im Bereich Containerisierung und KI. Die beiden kennen sich schon seit 20 Jahren, haben am Anfang unterschiedliche Karrierepfade eingeschlagen. Frank war etwa bei der Bundeswehr, Dustin hat für verschiedene Forschungsinstitute gearbeitet und mittlerweile arbeiten beide auch wieder zusammen, nämlich bei CGI Deutschland. An der Stelle sage ich erstmal, hi Frank, hi Dustin, schön, dass ihr heute da seid.
Hallo Philipp.
Hallo.
Ich habe gerade schon gesagt, dass viele Unternehmen heute unter Druck stehen, eben digitale Produkte oder interne Anwendungen, Funktionen einfach schneller bereitzustellen. Ich bin da auf diesen Begriff gestoßen, Rapid Software Development oder auch Rapid Application Development. Was genau verbirgt sich denn hinter dem Begriff in dem Zusammenhang? Wie würdet ihr diesen Begriff definieren oder einordnen? Vielleicht, Frank, möchtest du da den Anfang machen?
Ja, ich glaube, das ist eine Evolution des IT-Projektmanagements. Wir hatten ja vor vielen, vielen Jahren mal ganz klassische Wasserfallmodelle, um IT-Projekte umzusetzen. Dann kamen die agilen Modelle und mit den neuen technischen Möglichkeiten, die ein KI mitbringt, sind diese Modelle einfach nicht schnell genug, um den Anforderungen, die heute da sind, entsprechend gerecht zu werden. Und darum hat sich das Thema Rapid Software Development oder Application Development eben hervorgehoben. Und im Kern verbirgt sich das Ziel dahinter, den Stakeholdern so schnell wie möglich was Sichtbares in der Vision zu geben und die Enterprise-Fähigkeit nach und nach dann entsprechend nachzuziehen.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn jetzt Kunden zu dir kommen und sagen, sie wollen diese Frameworks irgendwie bereitstellen, oder gibt es irgendwelche Missverständnisse, bei denen du sagst, okay, nein, das steckt nicht in diesem Begriff, die müsstest du aufklären, so ungefähr. Was ist so das häufigste Missverständnis, das dir begegnet?
Ja, das größte Missverständnis ist, dass die Erwartungshaltung, man sieht ein schönes Frontend, das sieht schon so aus, wie dieser Kunde haben möchte. Aber meistens ist so eine Applikation dann immer noch nicht enterprise-fähig. Da gehört noch Arbeit rein, da brauchen wir Experten, die eine Solution sicher, nachhaltig, betreibbar machen. Und das sind zwei verschiedene Aspekte, aber man kann das ein bisschen miteinander verbinden, sodass man versucht, auch die Enterprise-Fähigkeit von Applikationen schneller umzusetzen, als es bisher der Fall war.
Frank, vielleicht nochmal in Richtung Geschwindigkeit und Softwareentwicklung. Es ist ja auch immer so ein bisschen, klingt ja immer ein bisschen auch gefährlich, weil ich meine, klar, Geschwindigkeit ist gut, aber ich will ja auch keine Fehler einbauen. Und wenn ich schnell bin, steigt natürlich die Fehlerchance. Insofern, für welche Unternehmen oder warum ist denn Geschwindigkeit in der Softwareentwicklung entscheidender geworden?
Ich würde das nicht auf ein Unternehmen oder eine Branche konzentrieren, sondern es ist für alle relevant geworden. Wir sprechen häufig von der Time to Market, aber auch einzelne Unternehmen intern wollen produktiver werden und die haben keine Zeit, unheimlich große Projekte umzusetzen. Wir wollen schnell Ergebnisse erzielen, die KI sinnvoll nutzen, auch in der Softwareentwicklung und ja, den Mehrwert, den die Technologie, die wir momentan haben, bringt, eben so schnell wie möglich auch anzuwenden.
Mhm. Und was sind so, wenn du jetzt bei deinen Kunden auf irgendwelche KPIs schaust oder auf die Softwareentwicklung, auf die Zeit schaust, woran merkst du denn oder woran können denn Entscheider merken, ob sie in der richtigen Geschwindigkeit entwickeln oder ob sie zu langsam sind?
Da gibt es keine wirkliche KPI. Das ist schwer zu greifen. Wir arbeiten viel in öffentlichen Projekten und da hat man häufig eine unheimliche Menge an Anforderungen, Einzelanforderungen definiert. Es muss vergablich so sein. Und der Kunde kann noch nicht nachgreifen, wenn man das auf einen anderen methodischen Ansatz setzt, dass man vielleicht viel, viel schneller zum Ziel kommt. Und das ist natürlich unheimlich schwer in der Kommunikation, ja, dass man vielleicht eine lose Projektmanagementsteuerung einführt, um schneller zum Ziel zu kommen und damit aber auch weniger Kommunikationsmittel mit den Kunden aufbauen kann. Ich habe jetzt quasi dann nicht einzelne Anforderungen, die ich nach und nach abhaken kann, sondern ich arbeite mich zu einer Vision und kommuniziere konstant mit dieser Vision mit den Kunden, um dann das Produkt besser, reifer und natürlich bis zum Ziel in Enterprise-Fähigkeit zu machen.
Das denn vielleicht mal eine Frage in deine Richtung. Du bist ja in der Anwendung mehr unterwegs. Was würdest du denn sagen? Welche Aufgaben eignen sich aus deiner Sicht besonders gut für KI-Unterstützung mittlerweile?
Das Ziel von KI ist häufig eben die Beschleunigung der Entwicklungsprozesse. Jedes Unternehmen möchte schneller, effizienter werden. Es gibt viele Bereiche in einem Entwicklungsprozess, den man beschleunigen kann. Und die große Herausforderung ist jetzt aber, eben die Qualität nicht schleifen zu lassen dahinter. Es ist halt gerade von Zeiten von Vibe Coding geht das sehr schnell, dass die Qualität rapide abnimmt. Und jetzt ist es in der Frage, eben die richtigen Tools einzusetzen, die KI an der richtigen Stelle einzusetzen, sodass man das eben da entgegenwirkt, quasi schneller wird, ohne Verlust der Qualität.
Mhm. Was würdest du dann sagen, wo erlebst du zum Beispiel, dass irgendwie die Wirkung von KI überschätzt wird?
Also man merkt es auch in den Nachrichten. Von vielen die Frage gestellt im Freundeskreis, wenn es jetzt Vibe-Coding gibt, warum benötigt man denn noch Entwickler? Es passiert jetzt alles völlig von alleine und man muss nichts mehr machen. Das ist absolut überzeichnet. Das ist, die Realität holt jetzt auch ein, holt jetzt auch den Markt ein. Viele Unternehmen, die, das betrifft zum einen den amerikanischen Raum, tatsächlich Mitarbeiter entlassen haben, mit der Maßgabe, wir haben jetzt ja KI, wir brauchen die nicht mehr. Die Realität holt jetzt ein. Die Qualität, die haben mitbekommen, die Qualität ist nach unten gegangen, so weit, dass sie ihr Produkt gar nicht mehr vermarkten können, dass gewisse Prozesse überhaupt nicht mehr bedient werden können und holen die Leute jetzt wieder zurück. Das heißt, KI ist Stand jetzt ein sehr gutes Tool, was unterstützt, aber eben noch nicht ersetzt. Das heißt, Entwickler sind noch nicht ersetzbar. Das ist ganz klar.
Ja, das ist ja auch eine positive Nachricht, würde ich sagen. Um nochmal so ein bisschen auch das Thema mit Geschwindigkeit mit aufzunehmen. Klar, KI kann mit Geschwindigkeit helfen, aber was sind denn auch so Punkte, jetzt unabhängig von den Tools, die ich einsetze, was sind denn so Punkte, würdest du sagen, wo du merkst, dass Geschwindigkeit verloren geht im Normalfall?
Am häufigsten sind das bei eben wiederkehrenden Aufgaben, die notwendig sind, bevor man in die eigentliche Entwicklung eintritt. Das sind zum einen sind das das Aufsetzen von Git-Repositories, CI/CD-Pipelines, die Infrastruktur an sich, die Stages, auf denen man dann die Software ausrollt, um sie zu testen. Das sind alles Dinge, die wiederholen sich gerade im Bereich Containerisierung und Microservices. Diese Schritte müssen sich immer wiederholen. Und genau diese kann man automatisieren und dann maßgeblich beschleunigen.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann geht das auch so ein bisschen in Richtung Architektur, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist eng miteinander verzahnt, dass der gesamte Entwicklungsprozess auch einhergeht mit der Architektur, die man wählt. Man möchte die Entwicklung beschleunigen, ein Stück weit auch verschlanken. Gerade bei Microservice-Architektur versucht man ja, diesen großen Gesamtserver aufzuteilen in kleinere Teilbereiche, sodass man auch bei den Update-Zyklen nur diese kleinen Teilbereiche updaten muss. Das ist ein Vorteil, aber es kommen eben auch neue Herausforderungen dazu, die man betrachten muss, wie die Daten zwischen den Services verschickt werden. Genau behandelt, Message Queues, die dazwischen geschalten werden. Das heißt, ich muss zum einen den Entwicklungsprozess beschleunigen, aber die Architektur auch mit drauf anpassen.
Ja, Frank, für dich als Projektmanager vielleicht, wenn du jetzt an Projekte zurückdenkst und da an die Architekturentscheidungen denkst, wo hast du denn mal gemerkt, dass irgendwie da vielleicht eine Fehlentscheidung oder auch eine fehlende Architektur oder einfach Unklarheiten da Entwicklung ausgebremst haben? Also was sind so die häufigsten Fehler bei Architekturentscheidungen, die dir begegnet sind?
Ich würde nicht von Fehlern sprechen. Eine Architekturentscheidung trifft man auf Grundlage von Anforderungen. Und manchmal ändern sich Anforderungen während eines Projektes. Und in der Vergangenheit war es eben so, dass wenn sich eine Anforderung geändert hat, dass dann, sagen wir mal, ziemlich viel von dem Projekt neu gedacht werden musste, weil man eben das Stupide von unten nach oben abgearbeitet hat. Heute ist es so, dass die Architektur erstmal eines der wesentlichen Kommunikationsmittel ist. Ja, mit dem Team, mit den Kunden, weil die Kunden zum einen natürlich fachlich besser sind, auch Personal haben, die IT verstehen und das Verständnis aufbringen können, mit denen auf der Architekturebene kommunizieren. Und zum anderen auch, um Verständnis zu gelangen, welche Komplexität hinter der Umsetzungsaufgabe liegt, die wir eigentlich in dem Projekt innehaben. Das ist unheimlich wichtig, weil die Grundlagen sind immer in der Kommunikation zu sehen und Architektur ist eines der wesentlichen Kommunikationsmittel, die man in solchen Projekten hat.
Mhm. Genau, du hast gerade schon gesagt, dass man da ja die Grundlagen schaffen muss und an Anforderungen gebunden ist. Da schließt sich mir auch so ein bisschen die Frage an, was sind denn Punkte, die du unbedingt am Anfang klären würdest, damit eben nicht später irgendwelche ja unvorhergesehenen Kosten oder Probleme oder so auftauchen, die am Anfang eben nicht berücksichtigt wurden? Wo würdest du da auf jeden Fall darauf achten, dass das von Anfang an eingeplant ist?
Also es gibt natürlich eine technische Sicht und eine Projektmanagement-Sicht da drauf. Und also meine Projektmanagement-Sicht geht vielleicht sogar noch eine Ebene weiter. Ich als Organisation brauche so eine sogenannte Corporate Architecture. Ich muss grundlegend wissen, wie ich in meiner Organisation arbeiten möchte, wie die Software, Technologie betrieben werden soll. Und das bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte. Basierend auf dieser Corporate Architecture, die dann entsprechend existiert, kann dann der Softwarearchitekt, der die Architecture vielleicht mitentwickelt hat, aber auch viel, viel einfacher kommunizieren und das eigentliche Projekt in dieser Corporate Architecture umsetzen. Und häufig haben wir das Problem, dass es so eine Vision auf der Organisationsseite nicht gibt, weil viele einzelne Projekte einzeln hochgewachsen sind. Wir haben sehr heterogene IT-Landschaften und diese Gesamtvision ist nicht da. Mit der Technologie, also auch die Microservice-Architekturen und so weiter, wird das immer wichtiger. Ansonsten baut man sich alles fünfmal auf und das kostet unheimlich viel Geld. Das ist der größte Knackpunkt, den wir momentan haben in dieser Transformation von diesen heterogenen Systemlandschaften zu einer komplexen Microservice-orientierten Welt. Da ist natürlich viel Beratung notwendig, um die Kunden dahin zu bewegen.
Das denn, wie ist das, wenn Frank jetzt eben sagt, es gibt manchmal oder diese fehlende Corporate-Architekturvision. Hast du sowas als Anwender schon mal erlebt? Und falls ja, wie hat sich das auf deine Arbeit ausgewirkt? Also was waren dann Herausforderungen, mit denen du dann kämpfen musstest?
Also ein Stück, einen Schritt weiter vorne angefangen. Das beginnt ja, der Product Owner, der Projektmanager, der bekommt die Anforderungen des Kunden vorgelegt und bildet daraus eine Vision. Wie stellt er sich denn das Zielbild dieser Anwendung vor? Meine Aufgabe ist es jetzt, dieses fachliche Zielbild auf eine gute Softwarearchitektur runterzubrechen, zu projizieren. Und die große Herausforderung ist jetzt eben, ihr hattet das auch schon angesprochen, zu berücksichtigen, dass das möglichst so gestaltet wird, die Architektur, dass man die leicht erweitern kann, um alle Anforderungen, die dann auch später kommen könnten, möglichst gut mit zu integrieren, sodass man eben nicht die gesamte Architektur später umwerfen muss. Als wir, sagen wir mal, noch nicht so viel Erfahrung hatten wie jetzt, dann ist es schon vorgekommen, dass wir mit der Architektur begonnen haben. Wir haben Microservices entwickelt. Jeder sah anders aus. Das heißt, wir hatten ein größeres Team. Verschiedene Entwickler haben sich um verschiedene Microservices gekümmert. Die sind losgerannt und haben jetzt jeder Entwickler oder jede Entwicklergruppe hat für sich den Microservice so entwickelt, wie sie dachten, dass eben gut ist. So, natürlich jeder mit seinem eigenen Geschmack da reingegangen. Und dann war es relativ schwierig, wenn die Entwickler dann doch mal zwischen den Microservices wechseln mussten für die Entwicklung, mussten sie sich immer wieder neu reindenken. Das heißt, es war sehr vielseitig in der Qualität und auch in der Ausprägung der Services. Und das ist genau das, was man eben mit dieser Corporate Architecture erreichen möchte. Diese Homogenisierung, dass die Grundaufbau eines Microservices gleich ist. Der Nachteil war natürlich, dass die Entwicklungszeit sich erhöht hat, aufgrund dessen der Einarbeitungszeiten der Entwickler, auch wenn dann neue Entwickler hinzukamen.
Ja, genau. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dadurch steigt die Qualität. Aber was mir dann auch in den Sinn kommt, ist so ein bisschen, vielleicht gibt es ja auch manche Entwickler, die einfach in gewissen Umgebungen ihre Fähigkeiten besser ausleben können. Wie schaffe ich es denn als Unternehmen, dass ich einen Standard einführe, der aber gleichzeitig meinen Mitarbeitenden irgendwie genug Freiheiten lässt, um einfach ihre Kreativität auszuleben?
Genau, das ist ganz wichtig. Kreativität ausleben lassen, das ist eng mit Motivation verbunden. Und gerade der Großteil, zumeist sitzen wir jetzt im Homeoffice. Das heißt, umso wichtiger ist, dass die Entwickler motiviert bleiben. Das heißt auch, dass wir denen eben den Freiraum geben, die Technologie anzuwenden, die sie wollen. So, nun ist das eben, muss man da nur aufpassen, dass eben nicht dieser Wirrwarr entsteht, sondern dass sie dann trotzdem ein gewisses Gerüst bekommen. Ein Ziel ist es, dass man eben Templates, Grundgerüste anlegt für verschiedene Aufgaben, das heißt ein Python-Microservice, ein Java-Microservice oder .NET, in dem die Grundstruktur eben schon vorgegeben ist. Sie haben Anwendungsbeispiele, Sie wissen, sehen schon, wie Sie eine Datenbank ansprechen oder die Verbindung zu anderen Services gestalten können. Und dann können Sie sich darin, in diesem Konstrukt, können Sie dann frei entwickeln. Das heißt, Sie können wählen, welche Sprache die präpariert ist und haben dann aber trotzdem schon ein Grundgerüst, was eben die Corporate Architecture ersetzt und auch Grund-Security-Mechanismen auch schon in sich hat.
Als kurze Ergänzung dazu. Es geht, also die Technik ist das eine. Wie das in der Erklärung von Dustin gerade schon sehr, sehr schön deutlich wurde, ist das eine Vorbereitungsfrage. Aber sind die Entwickler in der Lage, in den Themen, die sie gerne machen, den Sprachen, die sie gerne anwenden und so weiter, ihre Aufgaben umzusetzen, dann werden sie von alleine auch erstmal schneller. Und mit diesem Freiraum und dieser Übernahme der Verantwortung durch jeden einzelnen Entwickler für die einzelnen Pakete, kommt dann natürlich auch gleichzeitig die Motivation. Und dann kommt man natürlich auch unheimlich viel Geschwindigkeit mit hin, weil die ganze Vorarbeit, die Dustin gerade erwähnt hat, die hat man in seiner Organisation ja einmal gemacht. Ich habe mir einmal Gedanken gemacht, wie meine Corporate Architecture aussieht. Die Entwickler kennen sich dann drin einmal aus. Und kippe ich jetzt wieder was neue Anforderungen oder ein neues Softwareprodukt, was gebaut werden muss, da rein, dann geht das deutlich schneller. Und ich habe natürlich die Chance, in kürzester Zeit meinen Stakeholdern viel, viel mehr Output zu generieren.
Jetzt habt ihr gerade beide schon angesprochen, dass man da auch die Entwickler mit einbezieht. Insofern, das wäre so meine Frage, auf welcher Organisationsebene würdest du denn eingreifen, Frank, wenn es um die Entwicklung von solchen Plattformen und Templates geht? Also wer darf da mit rein sprechen, wie diese Templates ausschauen sollen? Wen würdest du da als Entscheider mit an Bord holen?
Also wie auch wieder zwei Ebenen. Ja, auf der Kundenseite sollte es natürlich jemanden geben, der als Enterprise-Architekt irgendwo agiert und, sagen wir mal, grundlegende Vorgaben macht. In der Projektseite, ja, hat man meistens den Software-Architekt, der definiert das. Es ist natürlich eine unheimlich komplexe Aufgabe für den Software-Architekt, sagen wir mal, die Anforderungen generisch runterzubrechen, dass man sie templatisieren kann, sodass man eben sehr, sehr schnell wieder Output generieren kann. Und das sind die beiden wichtigsten Rollen, die müssen zusammenarbeiten, also der Software-Architekt des Projektes und der Enterprise-Architekt des Kunden oder meiner eigenen Organisation. Und wenn die gut zusammenarbeiten können, dann geht es unheimlich schnell, entsprechend den Output zu generieren. Aber dafür ist unheimlich wichtig, dass man die richtigen Tools zur Hand hat, ja, um auch das zu schaffen. Irgendwelche Visio-Diagramme zu zeichnen und konstant zu schauen, dass die Visio in der aktuellen Version richtig angewandt wird, das ist unheimlich aufwendig und bringt nicht den direkten Mehrwert.
Genau, wenn ihr jetzt sagt, die richtigen Tools oder Programme oder sonst was, was sind denn da so typische Praxisanwendungen, Praxisbeispiele, wo ihr sagt, okay, das hat einfach gut funktioniert? Vielleicht, Frank, startest du aus Projektsicht und Dustin kann dann ergänzen, was ihm als Entwickler besonders gut gefallen hat.
Es gibt eine ganze Menge Tools am Markt, aber wir haben festgestellt, es gab nicht das eine Tool, was uns überall hilft. Und wir wollen natürlich vermeiden, dass wir 15 Tools jeden Tag bedienen müssen. Das bringt wieder Komplexität mit rein. Und müssen wir mehr ausbilden, es kostet alles mehr Zeit. Und da haben wir uns entschieden, vor einigen Jahren ein eigenes Tool zu bauen, mit dem wir, sagen wir mal, von der Architektur bis zum Deployment alles managen können und diese Corporate Architecture Vision entsprechend nachhaltig umsetzen können. Und das kann da technisch natürlich noch viel, viel mehr zu sagen, aber das ist unsere Grundlage. Und mit diesem Tool, was wir da gebaut haben, sind wir unheimlich schnell, diese Microservices auszurollen, weiterzuentwickeln, zu integrieren in diese entsprechenden Architekturen.
Genau, Dustin, vielleicht kannst du das noch ein bisschen technisch einordnen.
Also natürlich ist die Gesamtthematik ist bekannt. Demzufolge, es gibt gewisse Tools, aber wir haben das gerade versucht auch zu erklären. Das ist eine Kombination zwischen Anwendung von Tools und eine prozessuale Ausrichtung des Teams und das auch wiederum mit den richtigen Anwendungen zu unterstützen. Das heißt, als wir dann geschaut haben, ob es auf dem Markt Anwendungen gibt, die uns dabei unterstützen können, haben wir immer bloß einen Teilbereich gefunden. Was uns eben dazu dann gebracht hat, eben unser eigenes Tool zu entwickeln, was das Ganze kombiniert. Das heißt, dass man, wenn man Architektur zeichnet, diese Zeichnung auch direkt praktisch anwenden kann, dass man die direkt auch deployen kann. Man hat damit eine Dokumentation, dass man den ganzen Entwicklungsprozess eben auch schon unterstützen kann, indem man daraus direkt eben Git-Repositories erzeugt, CI/CD-Pipelines, das Ganze.
Wie Frank eben auch schon gesagt hat, oder was ich jetzt auch raushöre, ist eben so diese, ja, doch Komplexität reduzieren, weil ich fand das Beispiel sehr gut, wenn ich 15 verschiedene Tools habe, dann, ich kenne es von mir selber, dann habe ich irgendwann, keine Ahnung, 30 Tabs offen und weiß vorne und hinten nicht mehr, wo ich eigentlich unterwegs sein will. Aber was mich noch so ein bisschen interessieren würde, ist, was kann denn ein Tool, auch wenn es mehrere Sachen unter einem Dach bündelt, was bleibt einfach Aufgabe von Führungskräften oder von der Organisation an sich? Also wie ist da wieder die Zusammenarbeit?
Der Software-Architekt, vielleicht auch von der Thematik von vorhin nochmal aufgegriffen. Was bestimmt wer? Wer bestimmt diese Templates? Ich glaube, es spielt auch wieder mit der Motivation einher, die Entwickler mit einzubeziehen. Das heißt, wichtig ist, dass man eine Homogenisierung der Architektur schafft oder der Aufbau der Microservices schafft. Das ist weniger relevant, wie genau. Klar, die sollten grundlegenden, bekannten Pattern folgen, aber dann aus meiner Erfahrung heraus war es immer gut, die Entwickler direkt mit einzubeziehen. Jeder Entwickler hat seine Erfahrung und das ist auch gut so, weil keine Person kann alles wissen. Und wenn man die mit einbegreift und die mit an dem Template mitwirken können, dann entspricht das auch ihren Ding, die Motivation steigt und damit eben Geschwindigkeit.
Ja, wenn wir jetzt nochmal zum Thema Geschwindigkeit eben, dieses schneller entwickeln, strukturierter entwickeln. Wenn ich jetzt als Unternehmen sage, okay, ich bin da noch nicht drin in dem Thema, aber ich möchte damit anfangen. Was wären denn so die ersten Schritte, die ich da als Unternehmen gehen könnte? Oder was müsste ich als erstes machen? Frank, vielleicht du aus Projektmanagement-Sicht, worauf würdest du als erstes achten oder was rätst du deinen Kunden immer?
Man kann es eigentlich alles zusammenfassen mit einer gewissen Risikoaffinität. Dieses Web-Development, was wir betreiben, hat natürlich das Risiko, ja, dass man einen Projektauftrag angeht und den Stakeholdern nicht sehr haargenau den aktuellen Entwicklungsstand perfekt mitgeben kann. Es geht eher über die Vision. Und anders als bei anderen Projektmanagement-Methoden, dass wir sozusagen Scheibchen haben, Sprints haben in der Form, die dann klar messbar sind, das ist nicht da. Die Organisation muss natürlich diese Risikoaffinität und auch die bereit sein, entsprechend den Entwicklungsteam diesen Freiraum zu lassen. Und meine persönliche Erfahrung sagt, ja, wenn man diesen Freiraum lässt, ist alles dreimal schneller. Zweiter wesentlicher Punkt aus meiner Sicht ist, die Rollen breiter sehen. Also ein Projektmanager muss auch technisch mit reingucken können. Ein Product Owner muss technisch mit reingucken können. Der Product Owner sollte sich im besten Fall mit den Architekten hinsetzen können. Und der Architekt muss den Product Owner erklären können, ja, warum er das wie umsetzt. Weil dann ist Verständnis da. Und die Anforderungen, die der Product Owner dann den Architekten gibt oder den Entwicklungsteam, die ist dann schon viel mehr zu denen, wie es denn eigentlich sinnvoll umsetzbar ist, weil er das Verständnis hat, wie das ganze Softwareprodukt hinterher läuft. Und der letzte Schritt ist, vielleicht ein bisschen abkehren von einer Perfektion. Man hatte früher immer versucht, alles klarer klein zu definieren. Der Button muss oben links mit so und so viel Pixeln sein und so weiter. Da hat man sich sehr viel Gedanken gemacht, genau diesen Aufwand, diese Anforderungen noch niederzuschreiben. Und die Praxiserfahrung zeigt, ja, wenn man mit einem Entwurf hingeht und mit dem Kunden direkt in ein Gespräch geht, gefällt dir das so? Was möchtest du anders haben? Dann habe ich mit diesem ganzen Aufwand, dieses ganze Requirements Engineering und diese unheimliche komplexe Aufwands an der Anforderungsdokumentation gespart und konzentriere mich nur noch auf das, was wirklich relevant ist für diese Anforderungsdokumentation. Und damit spart man natürlich auch unheimlich viel Zeit und nimmt natürlich den Druck in dieser Projektmanagementplanung ein bisschen weg, Scheibchen für Scheibchen abzuarbeiten, zu kommunizieren und damit natürlich auch wieder Ressourcen, die gespart werden im Projekt.
Könnt ihr da auch noch ergänzen, dass das gleiche Prinzip funktioniert auch in die andere Richtung. Das heißt, ich als Softwarearchitekt muss nicht alles im Detail oder ich sollte nicht alles im Detail vorgeben, sondern einen gewissen Freiraum lassen. Das ist mal Verantwortung übertragen. Das heißt, ich übertrage, es gibt eine grobe Zielrichtung, die ist konzeptionell architektonisch durchdacht, bestimmt. Wie die jetzt genau umgesetzt wird, eben wie der Button aussieht oder als Beispiel, das kann man den Entwicklern selbst überlassen. Das heißt, man gibt ihnen selbst die Verantwortung. Und das ist auch wieder eng mit Motivation verbunden. Sie können selbstbestimmt vorgehen. Und einzelne Personen wie der Software-Architekt sind kein Nadelöhr. Wenn man das anders handhabt, dann ist es oft so, ich kann gerade nicht weiterentwickeln, aufgrund dessen, ich brauche eine Aussage von X. Wenn man da aber die Verantwortung abtritt, dann sind sie selbst agierender, können einfach weitergehen, kommen dann mit einem Resultat, über das man danach wieder diskutieren kann. Und zumeist kommt da was Gutes bei rum.
Ja. Genau, das habe ich mir gerade auch schon gedacht, wie ihr auch vorhin bei dir gesagt habt, so wenn es eben um die Freiräume geht und dann eben nicht alles vorgeben, das erhöht dann vielleicht auch wieder die Motivation. Da erkenne ich auf jeden Fall den Zusammenhang. Aber wo ich ein bisschen hellhörig geworden bin, gerade ist Frank, du hast gerade gemeint, dass da vielleicht nicht die altbekannten KPIs herangezogen werden können. Was sind denn dann so Kennzahlen oder Signale, auf die du achten würdest, ob das Ganze jetzt funktioniert oder ob man irgendwas ändern müsste?
Signale beschreibt es ganz gut. Wenn man methodisch so vorgeht, zwingt das ein, dass man ganz, ganz nah am Entwicklungsteam ist. im besten Fall jeden Tag in den Daily mit drin sehen, sein sollte, dann sieht man ganz genau, in welche Richtung geht man. Weil man sehr schnell ein Frontend, da hat man sehr schnell Funktionen von Software begreift. Und dann kann man direkt an diesem Punkt intervenieren, als Product Owner, als Projektmanager, und sagen, liebes Team, mal in andere Richtung, das wird nicht das richtige Ziel sein. Und diese Signale, die muss man natürlich aufgreifen. Und da hilft es nicht, wenn man sich sozusagen in seiner Projektmanagementrolle versteht. Ich mache die Zahlen schön, ja, und der Architekt macht die Software schön. Sondern es muss direkt ineinander jeden Tag funktionieren. Für alle Seiten an der Stelle mehr Aufwand. Aber damit vermeide ich, dass ich längere Zeiten in einem falschen Weg laufe, den ich hinterher wieder umdrehen muss. Sondern ich sehe es am ersten Tag, ja, wie der Weg falsch war. Und dann kann ich das entsprechend umdrehen und verliere keine Zeit. Und das, was man an Code dann sozusagen wegwirft, ist auch nicht so groß.
Ja, das finde ich eine sehr schöne Aussage. Und ich nutze die Stelle mal ganz kurz, um an der Stelle zu sagen, wenn du dich mehr für solche Soft Skills interessierst, die zukünftig wichtiger werden, dann hör gerne auch mal in die Folge rein Microchanges für den Alltag. Da erklärt Luam Hammelrad genau das, warum Hard Skills in ihren Augen weniger wichtig werden in Zukunft als eben diese sogenannten Soft Skills in der allgemeinen Zusammenarbeit und alles, warum das für die berufliche eigene Karriere wichtiger werden wird. Aber an euch beide noch die Frage, vielleicht vor allem in deine Richtung, Dustin, so aus Entwicklersicht. Du hast am Anfang schon gesagt, KI wird Entwickler nicht ersetzen, aber es gibt ja trotzdem diese Angst, ist ja im Moment verbreitet, wenn man sich so in den Nachrichten umhört. Ja, ist das eine Stimmung, die man gut mitbekommt? Und es gibt ja auch diese Aussagen von wegen, ja, wenn die KI den Code schreibt, dann brauche ich einfach weniger Architektur, weniger Entwickler, weniger Personal. Insofern, vielleicht könntet ihr das nochmal ein bisschen aus eurer Sicht einordnen. Dustin, vielleicht magst du ganz kurz deine Sicht geben. Wie siehst du denn dieses ganze Thema KI und zukünftig benötigte Entwickler oder Experten?
Also das ist definitiv ein sehr heißes Thema. Wir haben da selbst in Managerkreisen auch diskutieren müssen, weil vollkommen zu Recht stellt man sich die Frage aus Unternehmenssicht, ne, warum kann ich denn dann nicht Entwickler jetzt herunterschrauben, wenn ich auch die KI habe, die den Code schreibt? Man muss hier immer sagen, es ist Stand jetzt. Jede Aussage, die ich jetzt treffe, ist Stand heute. Die Entwicklung geht derart rasant voran, dass man, also ich zumindest nicht abschätzen kann, wie wird es in einem halben oder sogar in 2-3 Jahren aussehen. Aber Stand jetzt ist, dass die KI, die versteht Code sehr gut, sie kann bestehenden Code erweitern und Boilerplate-Code auch sehr gut schreiben, auch vielleicht sogar Agile-Unit-Tests aus eigenen Stücken schreiben. Was sie aber nicht schafft, ist Konzeption und Architektur zu fassen. Das heißt, dass dieses fachliche Bild, diese Vision eben in sinnvolle Architektur zu überführen. Wenn man die KI hier an der Stelle nicht als erfahrene Person anwendet und die KI grundlegend lenkt im Sinne von, was für Technologien sollen eingesetzt werden, wenn man jetzt wirklich bei Null anfängt, dann spuckt die KI sehr viel Müll raus, sage ich mal. Der Code ist leider, muss man so knallhart sagen, ist nahezu unbrauchbar. Er funktioniert, vielleicht ist aber weder wartbar noch erweiterbar, noch kann den auch nur ein Mensch lesen. Das heißt, das ist genau, warum das so ging, warum Entwickler entlassen wurden oder an den Stellen. Es sah erstmal gut aus. Man hat die KI loslegen lassen, es kam etwas raus, es war brauchbar. Es ging unglaublich schnell. Als es dann aber zum ersten Fehler kam, als es dann, okay, hier ist irgendwas, läuft hier gerade schief, hier sollte man jemand mal reinschauen, ist das Ganze zusammengebrochen. Kein Mensch konnte da das fixen, die KI ist auch nicht mehr hergekommen und man musste alles über den Haufen werfen. Und deswegen ist jetzt der Umbruch. Vibe-Coding ist unersetzlich, wir brauchen das, ich möchte es auch nicht mehr missen, aber es benötigt noch erfahrene Entwickler, die Hintergründe verstehen, damit sie das Ganze richtig einsetzen.
Das heißt, was sind denn so, also ganz persönlich für dich, was sind denn die Fähigkeiten, die du selber gerade dir ausbaust oder vertiefst, um beruflich weiterzukommen?
Wichtiges Vibe-Coding ist in aller Munde. Das heißt, das ist definitiv das treibende Thema gerade. Man kann sich dem nicht verschließen. Nur ist das aber nun auch nicht das Ding, mit dem man alles jetzt erschlagen kann, sondern es benötigt trotzdem noch eine Toolchain drumherum, die KI in gewisse Grenzen, gewisse Strukturen vorgibt, an die sie sich halten muss. Das ist da wichtig, dass man da das richtige Tool an der Hand hat, um die KI zu lenken.
Frank, nochmal so in deine Richtung. Wir haben es gerade schon gesagt, es entwickelt sich alles sehr schnell, sehr rasant. Insofern, wenn wir jetzt mal so, sag mal, 3 Jahre ungefähr in die Zukunft schauen. Wie würdest du denn sagen, wie entwickelt sich Softwareentwicklung, wie entwickeln sich diese Plattformen oder auch automatisiertes Deployment? Wo siehst du Veränderungen?
Ja, ich glaube, es ist ein ganz normaler technologischer Wandel, der momentan sehr, sehr schnell ist. Und wir werden das natürlich in den Unternehmen und Organisationen spüren. Es wird faktisch weniger Softwareentwicklung brauchen. Meine Hoffnung ist, dass man nicht an den Softwareentwicklern spart, sondern versucht, mehr sinnvolle Produktivität mit den vorhandenen Entwicklern und den Technologien zu erreichen. Jedoch ist dieser Entwickler, ja, diese ominöse Rolle Entwickler, ja auch schon seit vielen, vielen Jahren in einem Wandel. Ich kann mich schon erinnern, wo man einen C-Sharp-Entwickler gesucht hat oder ganz, ganz spezifische Fähigkeiten gesucht hat. Heute ist der Entwickler Deckmantel. Er sollte eigentlich in allen gängigen Sprachen unterwegs sein können, hat natürlich seine Vorzüge. Und genauso wird es in Zukunft einen Wandel geben, dass der Entwickler sich mehr hin zum Architekten entwickelt, weil die Orchestrierung der Technologie zum Erreichen des Outputs wesentlicher ist. Was natürlich damit einhergeht, ist, dass dieser Ausbildungsaufwand, dieses Wissen, was es das denn hat, ne, mit seinen 20 Jahren Erfahrung in diesen Themen, das wird eben unheimlich schwierig werden für die nachwachsenden Entwickler, weil genau diese Zeit zu lernen, Fehler zu machen und sich weiterzuentwickeln, die wird dann entsprechend weggehen, weil die Komplexität ja für die einzelne Rolle größer wird. So ist meine persönliche Einschätzung. Ob jetzt in 10 Jahren die KI alles alleine macht, ja, das möchte ich jetzt nicht ausschließen, in der Geschwindigkeit, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es noch die nächsten 10 Jahre diese Rolle geben wird. Sie wird bloß eben komplexer auszufüllen sein.
Ja, also ganz getreu dem Motto, das einzig Beständige ist der Wandel. Insofern, wenn wir jetzt mal nochmal so das Ganze zusammenfassen, was wäre denn so von euch beiden, also einmal aus Projektmanagement-Sicht, einmal aus Anwendersicht, was würdet ihr denn der eine Rat, den ihr irgendwie einem Unternehmer oder einer Unternehmerin geben würdet, um eben auch zukünftig Geschwindigkeit und gleichzeitig Handlungsfähigkeit auf sich zu erhalten, ohne irgendwie in zu sehr Komplexität auszuarten? Was wäre der eine Satz oder der eine Rat, den ihr mitgeben würdet? Frank, vielleicht fängst du an und das, den du ergänzt.
Ja, also alle Organisationen, Unternehmen, die ich so kennengelernt habe, die verfügen über ein unheimliches Potenzial. Das Potenzial ist meistens gebunden. Und einfach das Potenzial freilassen, nicht zu eng die Kontrollen machen und mal laufen lassen, und dann kommt so viel Gutes dabei raus, weil jeder sich natürlich einbringen möchte, sich hervorbringen möchte, und das sollte man mit den Technologien verbinden, und dann wird die Produktivitätssteigerung, die wir im Ergebnis ja immer erreichen wollen, von alleine kommen.
Ja, genau. Das ist dieses Shifting der Verantwortung. Das heißt, durch den Entwicklern oder der Technik mehr Verantwortung übertragen, sodass sie sich da mehr ausleben können. Aber jetzt ist es ja ganz wichtig, gerade im Bereich, wenn man Dinge automatisieren möchte oder mit KI beschleunigen möchte, dass man da behutsam vorgeht. Nicht alles auf einmal machen, sondern Step by Step. Erstmal mit kleineren Dingen anfangen, mit KI zu unterstützen und dann, wenn das Ganze etabliert ist, zum nächsten Schritt gehen.
Das klingt doch gut. Dann an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank euch für die ganzen Antworten auf meine Fragen. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut und ich habe viel mitgenommen, viel gelernt. Danke euch.
Danke. Danke,
dass wir hier sind.
Ja, dann an der Stelle nochmal danke dir, Frank, und danke, Dustin. Und wenn du mehr über Frank und Dustins Plattform erfahren möchtest oder wissen willst, wie dein Einstieg in Rapid Software Development aussehen kann, dann wirf einen Blick in die Shownotes. Hier sind natürlich Frank und Dustins Kontaktdaten verlinkt und natürlich auch weitere Informationen zu ihrer Plattform. Und natürlich sage ich an der Stelle auch nochmal ganz herzliches Danke an dich, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, dann like und subscribe den Podcast gerne, damit du keine Folge verpasst. Und wie immer, ich freue mich schon auf das nächste Mal und bis dahin sage ich ciao, wir hören uns.
Das war Digitalwandler, der CGI-Podcast zur IT-Transformation. Neue Einblicke, frische Perspektiven, immer da, wo Wandel stattfindet. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.